tiefe Wasser. Auf dem Rückweg durch die Stadt sagte Alina kein Wort. Der Mond war hell genug, um ihnen den Weg zu weisen, aber Hiraya vermutete, dass auch pechschwarze Nacht den Sperber nicht aufgehalten hätte. Alina trug die Wut in ihren hochgezogenen Schultern, in ihren lautstampfenden Füßen und in ihren Händen, die sich immer wieder zusammenballten, als würden sie nach ihrem Schwert verlangen. Hiraya war zufrieden damit, die Stille zwischen ihnen anwachsen zu lassen. Alina war jedoch keine Frau, die ihre Gefühle in sich einschloss. Die Istra war gerade in Sicht gekommen, ein dunkles Band, auf dem das Mondlicht glitzerte, als die Gardistin abrupt stehen blieb und sich vor Hiraya aufbaute.
»Du hast mich bestohlen«, sagte sie anklagend.
Hiraya sah keinen Sinn darin, es zu leugnen. »Das habe ich.« Es war zu dunkel, um Alinas Gesichtsausdruck zu erkennen. Aber schon nach wenigen Tagen ihrer Bekanntschaft konnte Hiraya sich lebhaft vorstellen, wie die Röte auf ihren hellen Wangen brannte und wie sie ihre Augen zusammenkniff. »Du hast mich zuerst bestohlen«, sagte Hiraya, bevor Alina sie wieder anfahren konnte. »Ich will meinen Schmuck zurück.«
»Du kriegst ihn wieder, wenn wir den Feuervogel gefunden haben.«
So lautete unsere Abmachung nicht. Alina schüttelte den Kopf, offenbar unwillig, sich ablenken zu lassen.
»Du hattest kein Recht, Galima etwas zu geben, das dir nicht gehört.«
»Hättest du es ihr von dir aus gegeben?«, fragte Hiraya gerade heraus.
»Nein, warum sollte ich auch?«
»Wenn du etwas haben möchtest, musst du etwas dafür hergeben. Lernt ihr das nicht im Kreml?« Alina stieß scharf den Atem aus. Sie trat noch näher an Hiraya heran. Offensichtlich war sie es gewohnt, Menschen durch ihre Größe und ihre Uniform einzuschüchtern.
»Ich habe deinen Spott satt, Nachtigall. Ich könnte dich für deine Dreistigkeit auf der Stelle verhaften und in den Kerker werfen.«
»Dann tu es doch.« Sie wusste, dass ihre Ruhe Alina nur noch mehr reizte. Selbst im Dunkeln spürte sie den bohrenden Blick der Gardistin und begegnete ihm mit erhobenem Kopf. »Du hast mich nach dem Empfang nicht verhaftet. Du hast Aziza gehen lassen. Du bist heute hergekommen, allein, nur mit einem Dolch bewaffnet und hast mit Gaunern und Verbrechern das Mahl geteilt.
Das war nicht...«
»Du bist verzweifelt.« Hiraya erlaubte sich, Alina einmal mit der flachen Hand vor die Brust zu stoßen, nur ganz leicht. Aber die Gardistin prallte zurück, als hätte Hiraya sie geschlagen. »Du brauchst mich«, redete Hiraya weiter, immer noch ruhig, aber mit einem scharfen Unterton. Es war Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. »Und ich habe es satt, mich von dir wie Dreck behandeln zu lassen. Entweder du stößt weiter leere Drohungen aus und schwimmst zurück zum Kreml, oder du behandelst mich mit Respekt und ich bringe dich in meinem Boot hinüber.« Hiraya wartete geduldig, während Alina sichtlich mit sich rang. Wieder waren es die Hände, die sie verrieten, die Art, wie sie die Arme verschränkte und sie gegen ihre Brust zog, als würde sie sich mit Gewalt zusammenhalten müssen. Ihre Schultern senkten sich und sie wandte den Kopf ab.
»Ich kann nicht schwimmen«, sagte sie schließlich halblaut, wie ein schamvolles Eingeständnis.
Es war keine Entschuldigung, aber Hiraya hatte auch keine erwartet. »Dann hast du Glück, dass ich ein Boot habe.« Sie ging an Alina vorbei, streifte kurz ihre Schulter mit der eigenen. »Komm mit.« Hirayas Einbaum lag umgedreht am Ufer gegenüber vom Hafen. Selbst zu so später Zeit drang noch Lärm von den dort ankernden Schiffen herüber und der Schein zahlloser Laternen tanzte auf dem Wasser. Auf dem Steinbogen der Brücke verrieten einzelne Lichter die Bewegungen der Wachen, die über dem Fluss Ausschau hielten. Das Wasser wogte träge gegen das sandige Ufer. Nachdem Hiraya den Einbaum umgedreht hatte, schaute sie sich nach Alina um. Die Gardistin musterte das schmale Boot aus Eichenholz zweifelnd. Die Nähe des Wassers schien ihr Unbehagen zu bereiten.
»Ich könnte die Wachen vielleicht überreden, mich auch ohne Erlaubnis über die Brücke zu lassen«, sagte sie zögernd.
Hiraya hob nur skeptisch die Augenbrauen und Alina seufzte.
»Na schön.«
Sie wollte sich durch die Haare streichen, und stutzte, als sie das Kopftuch berührte. »Oh!« Sie streifte das Tuch ab und drehte es unschlüssig in der Hand. Der ferne Lichtschein hing in ihrem Haar. »Woher wusstest du, dass ich Jod ehre?« »Ich habe gehört, dass die Großfürstin den alten Glauben unter ihren Vertrauten fördert.« Dann deutete sie auf Alinas Haarkranz. »Außerdem trägst du als Einzige unter den Sperbern Haarbänder in Jods Farben.« Alina lachte auf und schlug sich dann die Hand vor den Mund, wie um den überraschten Laut wieder einzufangen. Zum ersten Mal musterte sie Hiraya mit etwas, das an Wärme erinnerte.
»Dir entgeht aber auch nichts, was, Nachtigall?«
Hirayas Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln. »Es sollte dir Sorgen bereiten, dass meine Augen schärfer sind als deine, Sperber.« Alina lächelte und mit einem Mal wirkte ihr ganzes Gesicht wie verwandelt. Da war sie, die unbekümmerte junge Frau mit den fröhlichen Grübchen um den Mund, die Hiraya in ihr vermutet hatte. Die hellbraune Tunika mit der roten Borte fiel in weichen Falten um ihren Körper und betonte ihre runden Hüften. Etwas zog an Hirayas Herz, die vertraute Mischung aus Wehmut und Resignation über ihre eigene verschwendete Jugend. Aber auch ein unerwarteter Stich Zärtlichkeit, der sie den Blick abwenden ließ. »Pack mit an.« Zusammen schoben sie den Einbaum ins Wasser, bevor sie hineinkletterten. Hiraya nahm das Ruder auf und stieß sie auf die Istra hinaus. Alina kauerte sich vorne im Bug zusammen und schlang die Arme um ihre Beine. Nachdem die kurzzeitige Heiterkeit aus ihrem Gesicht verschwunden war, wirkte sie umso angespannter. »Wie bist du zur Erdenmutter gekommen?« fragte Hiraya, um sie abzulenken. Alina starrte ins Wasser, als hätte eine Rusalka ihren Blick gebannt. Als sie endlich antwortete, sprach sie langsam, abgelenkt. »Ich bin in einem Haus der Jod groß geworden, in Konsk. Dort ist der alte Glaube noch stark.« »Was ist mit deinen Eltern geschehen?«
»Weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht, vorher woanders gewesen zu sein.«
Mit einer Hand fasste sie sich an den Hinterkopf und begann geistesabwesend Haarsträhnen aus ihrem Zopf zu zupfen. »Wie bist du nach Israda gekommen?«
»Zusammen mit Aksana. Also nicht direkt zusammen. Ich war damals noch ein junges Mädchen. Sie wusste nicht einmal, dass es mich gab.«
Sie presste die Lippen zusammen und legte den Kopf auf ihre Knie, als würden die Erinnerungen zu schwer wiegen. Aber sie erzählte weiter.
»Als sie Kasimir heiratete und nach Istrada ging, hat ihr Bruder alle Mädchen aus meinem Jodhaus mit ihr geschickt, als Dienerinnen, damit sie Menschen aus ihrer Heimat um sich hat. Aber Aksana hat darauf bestanden, dass wir alle mit dem Schwert trainierten. Kasimir hielt das Ganze für einen Witz.«
Alina lachte auf, aber es war nicht das gleiche, unbeschwerte Lachen wie eben noch am Ufer. Es klang scharfkantig und rau.
»Er fand es nicht mehr lustig, als wir ihn und seine Männer aus dem Kreml gejagt haben.«
Verächtlich spuckte sie ins Wasser. Hiraya ließ die Worte und Alinas Tonfall auf sich wirken. Sie hatte von Anfang an bemerkt, dass Alina die Großfürstin beim Vornamen nannte, wie eine enge Freundin. Jetzt fragte sie sich, wie nahe sich die beiden tatsächlich standen. »Du verehrst deine Herrin«, sagte sie. Alina zog unruhig in einer Haarsträhne und erwiderte nichts. Hiraya bohrte weiter. »Warum sagst du ihr dann nicht, dass du den Feuervogel für sie suchst?« Alinas Kopf flog hoch. Das alte Misstrauen loderte in ihren Augen auf.
»Wie kommst du darauf, dass sie es nicht weiß?«
Hiraya konnte ein spöttisches Schnauben nicht unterdrücken. »Ich bin nicht dumm. Ich habe Augen im Kopf.« Als Alina sie weiterhin anstarrte, seufzte sie. Seit dem Schaumtag wurden die Kontrollen an der Stadtgrenze verstärkt. Eines der Kriegsschiffe hat den Hafen verlassen. Größere Gruppen von Sperbern sind losgezogen und nicht wieder zurückgekehrt. Und hier bist du, schleichst durch die Stadt, allein, neben deinen normalen Wachschichten.
»Und das bedeutet was genau?« fragte Alina irritiert.
»Dass die Großfürstin denkt, der Feuervogel hätte die Stadt längst verlassen. Trotzdem suchst du seine Spur hier und möchtest es vor ihr geheim halten. Und deswegen steigst du lieber in ein Boot einer Fremden, als die Brückenwachen und deine Kommandantin auf deinen nächtlichen Ausflug aufmerksam zu machen. Weißt du etwas, was sie nicht weiß?
Ich weiß, dass die Nachtigallen nicht für den Diebstahl verantwortlich sind.
Alina hob herausfordernd die Augenbrauen. Hiraya lächelte. Das ist wahr. Aber das scheint deine Großfürstin auch nicht zu denken. Sonst hätte sie die Stadt schon auf den Kopf gestellt.
Sie hält vermutlich Kasimir für den Auftraggeber des Diebstahls, wie deine Hehlerin.
Alina starrte wieder auf die dunkle Wasseroberfläche.
Dann hätte der Dieb keinen Grund, in der Stadt zu verweilen.
Hiraya gab ein nachdenkliches »Hm« von sich. Offenbar stand Alina der Großfürstin doch nicht, oder nicht mehr, so nahe, wie sie es gern hätte, wenn sie nicht in ihre Gedanken und Pläne eingeweiht war. »Aber du denkst nicht, dass es Kasimir war?« bohrte sie nach. Alina verzog das Gesicht.
»Du etwa?« fragte sie, statt zu antworten.
Hiraya zögerte einen Moment lang. Wie viel sollte sie, wie viel durfte sie sagen? »Nein«, sagte sie schließlich. »Dann hätte er es längst verkündet, um das falsche Spiel der Großfürstin auffliegen zu lassen.«
Hiraya schüttelte den Kopf und steuerte das gegenüberliegende Ufer an.
»Vielleicht hat er den Diebstahl beauftragt, aber ich denke nicht, dass er den Feuervogel schon an sich gebracht hat. Die Abgesandten des Zaren brechen am Tag nach dem Lindenfest auf, richtig? Dann hast du noch fast 3 Wochen Zeit, um den Feuervogel zu finden und das Bündnis deiner Fürstin zu retten. Und ihr blieb ebenso viel Zeit, um ihren Auftrag zu Ende zu bringen.«
»Du weißt ziemlich viel über das, was im Kreml passiert«, sagte Alina missmutig. »Ich wette, neulich war nicht das erste Mal, dass du dich hineingeschlichen hast. Was hast du schon alles mitgehen lassen?«
»Du hast doch mein Zimmer durchsucht. Hast du die silbernen Kerzenleuchter deiner Herrin etwa nicht zwischen meinen Kissen gefunden?«
Alina gab ein »Mpf« von sich, bohrte aber nicht weiter nach.
Sie hatte ein paar Strähnen aus ihrem Haarkranz gelöst, die ihr nun über den gebeugten Nacken fielen. Es hatte etwas Unanständiges, und Hirayas Blick glitt immer wieder dorthin zurück.
»Ich werde den Feuervogel finden«, verkündete Alina. 3 Wochen sind mehr als genug Zeit. Hör dich weiter in der Stadt um. Galima kann nicht die einzige Hehlerin in ganz Istrada sein.«
Ihr befehlsgewohnter Tonfall lenkte Hiraya zumindest erfolgreich von anderen Gedanken ab. »Und warum sollte ich das tun?« fragte sie schärfer als zuvor. »Wir haben schon festgestellt, dass du mich nicht verhaften wirst.«
Alina hob den Kopf und maß sie mit einem bohrenden Blick. »Ich kann meine Meinung auch ändern.«
»Tu das«, gab Hiraya unbeeindruckt zurück. »Ich erzähle deiner Kommandantin gern, dass du heimlich nach dem Feuervogel suchst. Ich bin sicher, der Grund dafür interessiert sie noch mehr als mich.« Es war ein Glücksspiel mit hohem Einsatz. Hiraya war sich sehr bewusst, dass Alina sie auch einfach umbringen konnte, um ihr Geheimnis zu wahren. Wie wichtig war es ihr, den Feuervogel zu finden, und wie weit war sie bereit, dafür zu gehen? Unter anderen Umständen hätte Hiraya es nicht gewagt, die direkte Konfrontation mit ihr zu suchen. Aber auf dem Fluss war sie in ihrem Element. Und sie musste wissen, woran sie war. Alina musterte sie durchdringend. Hiraya wusste nicht, was sie im wechselhaften Licht der Laternen sah. In ihrem Schimmer schienen Alinas Sperbermaske und ihr natürlicher Gesichtsausdruck zu verschwimmen.
»Ich werde dich nicht verhaften«, sagte sie schließlich. »Aber du wirst mir weiterhin helfen, zumindest wenn du diesen Schmuck wiederhaben willst, an dem du so zu hängen scheinst.«
»Ihr Hochzeitsschmuck.« Hiraya sah für einen Augenblick fort. Die Mauern des Kreml, unter Aksana mit grauem Stein verstärkt, durchschnitten vor ihr die Nacht. »Hast du den Feuervogel überhaupt schon einmal gesehen?«, fragte sie.
»Nein«, gab Alina zu.
»Dann finde heraus, wie er aussieht«, sagte Hiraya, während sie das Boot ans Ufer lenkte. »Es gibt viele Rubine auf der Welt. Wie soll ich mich weiter umhören, wenn ich nicht weiß, wonach?« Alina holte scharf Atem, aber sie hatte den Kopf weggedreht, um das Ufer zu beobachten, sodass Hiraya nicht sagen konnte, ob ihre Reaktion ihren Worten oder dem leichten Schwanken des Boots galt. Einen Moment später berührte die Spitze des Einbaums sanft den schmalen Sandstreifen vor den Mauern. »Wenn du etwas Neues in Erfahrung gebracht hast, weißt du ja, wo du mich findest«, sagte Hiraya. Alina umklammerte die Ränder des Boots, als würde es gleich kentern. Ihr Gesicht hatte alle Farbe verloren. »Ich weiß nicht«, sie brach ab und blinzelte um Selbstbeherrschung ringend, mehrmals schnell hintereinander. Hiraya legte das Ruder hin und sprang an Land. Sofort fühlte sie sich schutzlos und beobachtet, obwohl hier im Schatten der Mauer wohl kaum jemand auf sie lauern würde. Sie schüttelte das Gefühl ab und beugte sich zu Alina vor. »Hier, nimm meine Hand.« Alina starrte sie aus weit aufgerissenen Augen an. »Du wirst nicht ins Wasser fallen, das verspreche ich.« Hiraya nutzte denselben Tonfall, mit dem sie als Mädchen scheue Pferde beruhigt hatte. Vielleicht waren Janka Pferden ähnlicher, als sie gedacht hatte. Vielleicht sah Alina auch einfach nur, dass sie keine andere Wahl hatte. Jedenfalls griff sie zögernd nach der angebotenen Hand und ließ sich langsam auf die Beine ziehen. Das Boot schwankte etwas und Alinas Finger schlossen sich so fest um Hirayas, dass es wehtat. »Dein Schicksal hat dich bestimmt nicht hierher geführt, damit du auf dem Grund der Istra endest«, sagte Hiraya leise. Sie waren einander so nah, dass sie Alinas schnellen Atem auf ihrem Gesicht fühlte. Die Gardistin schluckte schwer und kniff kurz die Augen zusammen. Dann nickte sie. Hiraya hielt mit einer Hand das Boot fest und ließ die andere in Alinas eisernem Griff, während sie ihr an Land half. Kaum stand Alina mit beiden Beinen auf festem Grund, fiel die Anspannung von ihr ab, wie die schwere Rüstung, die sie im Dienst trug.
»Dreimal Preis der Mutter«,
stieß sie erleichtert aus und schenkte Hiraya ein jugendliches Lächeln. »Und ich war schon fest davon überzeugt, dass du mich ertränken wolltest.« Hiraya ließ ihre Hand los und sprang wieder ins Boot. »Vielleicht ein andermal«, sagte sie und war überrascht von dem Lächeln, das sich auf ihre Lippen stahl.